Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, der ersten nach der Sommerpause, in der wir heute im zweiten Teil über einen bemerkenswerten Vorgang sprechen wollen. Einer, der die deutsche Öffentlichkeit regelrecht aufgeschreckt hat, eine mit Plastiksprengstoff bewaffnete Drohne am Leipziger Flughafen, direkt neben einem ukrainischen Frachtflugzeug. Ich bin mir sehr sicher, sagt Sabine Adler, die Osteuropa und insbesondere Russland so gut kennt wie wenige andere, dass Russland hinter diesem Angriff steckt. Gleichzeitig, glaubt sie, wächst der Druck auf Putin gerade enorm. Und es hat auch mit diesen Bildern hier zu tun, ganz aktuelle Bilder. Jeder Russe, sagt Sabine Adler, spürt im Moment durch Angriffe auf Öllager, Raffinerien, Tankstellen oder eben auch auf den Online-Riesen Wildberries. Der Krieg betrifft jetzt auch uns und wir wollen Sie fragen, wie gefährlich ist das alles? Wie groß ist die Gefahr einer Eskalation? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Das wollen wir auch Peter Neumann fragen, der heute unser Gast ist, Extremismusforscher, Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London, der sagt, ich höre, dass die Ermittlungen immer deutlicher in Richtung Russland gehen. Und die Frage ist, wie lange kann es der Bundesinnenminister, wie lange kann es Alexander Dobrindt noch durchhalten, so diffus von einer abstrakten Bedrohungslage zu sprechen? Peter Neumann sagte dazu neulich, noch abstrakter als die Bedrohungslage war eigentlich nur noch die eigens dafür anberaumte Pressekonferenz. Deutschland, glaubt er, ist für Russland längst ein wirklich vorrangiges Ziel geworden. Und trotzdem warnt er davor, sich jetzt in einen direkten Konflikt mit Russland reinziehen zu lassen. Warum und was ist zu tun? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber wollen wir über Innenpolitik sprechen. War ja ein bisschen was los in diesem Sommer. Und es gibt einen Gedanken von Robin Alexander, den er kürzlich in seinem Podcast Machtwechsel äußerte, der, wie ich finde, die Lage sehr gut auf den Punkt bringt. Zwischen Friedrich Merz, sagte er, zwischen Friedrich Merz und dem Scheitern steht jetzt nichts mehr. Was er meint, ganz kurz vor den anstehenden Ostwahlen ist der große Trend für die CDU katastrophal. Die sind, sagt er, kurz davor von oben durch die 20% zu brechen. Gab es noch nie. Was bedeutet das? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und was hat das alles mit dieser neuen Art Politik zu machen in der CDU zu tun, wollen wir einen fragen, der schon so lange dabei ist, dass er die Parteien wirklich allen Aggregatzuständen kennt, den die Leute mögen, weil er als gelernter Schlosser nie vergessen hat, wo er kommt und weil er anders redet, sehr viel empathischer als der Kanzler beispielsweise. So einen Satz wie Arbeit ist nur noch die unangenehme Unterbrechung von Freizeit, würde dieser Mann nie sagen. Er würde sagen, die CDU ist immer an der Seite der fleißigen Leute. Das meint zwar im Grunde das Gleiche, klingt aber deutlich netter. Und auch über die Art und Weise, wie sie jetzt in der CDU das Spitzenpersonal austauschen, wundert er sich offenbar. Eigentlich, sagt er, haben wir Personalpolitik in der Union immer so gemacht, dass es eigentlich keiner mitgekriegt hat. Was passiert da gerade? Herzlich willkommen dem Gesundheits- und Arbeitsminister aus NRW, Karl-Josef Laumann. Freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Herr Laumann, wie sehr haben Sie Ihre Sommerpause genossen?
Ja gut, also die Sommerpause war ja für einen Gesundheitsminister erstmal sehr belastend wegen der ganzen Hitzeentwicklung, die uns mächtig zu schaffen gemacht hat. Wir haben ja das heißeste Wochenende in NRW, 27. und 28. Juni gehabt. Das hat mich schon sehr beschäftigt, das will ich ganz offen zugeben. Und ja, aber ansonsten ist klar, politisch für einen CDU-Mann hat schon bessere Zeiten gegeben, das ist völlig klar. Ja. Ich will aber jetzt mal eine Sache aussagen. Natürlich ist durch die Entwicklung mit Jens Spahn ja was ins Rutschen gekommen. Wir haben ja mit Jens Spahn ohne Frage einen sehr talentierten und durchsetzungsstarken Kollegen verloren. Ich kenne Jens Spahn ja sehr gut, weil er ja wie ich auch aus dem Münsterland kommt. Mhm. Die ganze Sache empfinde ich persönlich ja auch als eine, ja, das ist politisch so, wie es ist. Es ist aber, finde ich, auch menschlich eine Tragödie. Aber es ist unvermeidbar gewesen. Wenn man als Politiker seine Glaubwürdigkeit verloren hat, dann war es das halt. Das ist immer so, finde ich.
War Ihnen sofort klar, was da passiert?
Ob Jens Spahn es klar war, das weiß ich nicht.
Nee, ob Ihnen das klar war.
Mir war das völlig klar, wo das Thema wurde, dass das nicht zu halten war. Aber gut, das ist ja so, wie es ist. Und dann hätte man sicherlich...
Entschuldigung, Herr Laumann, wenn ich Sie unterbreche nochmal. Als dieses Foto veröffentlicht wurde, War Ihnen klar, was das jetzt bedeutet? Dieses Bild, dieses berühmte Foto.
Ja gut, da vielleicht noch nicht, aber wenige Tage später, wo dann ja auch noch die Debatte kam mit Abstimmungswahlen über die Frage, wie die CDU zu der Frage der Leihmütterschaft steht, war natürlich klar, dass man da, wenn man dann zum Spitzenpersonal einer Partei gehört, dass das dann schon eine äußerst schwierige Situation ist. Ich sage das deswegen so vorsichtig, weil ich auf der anderen Seite natürlich den Menschen kenne und natürlich auch das von der menschlichen Seite her wirklich als eine Tragödie empfinde.
Ja.
Und Punkt. Politisch ist es eben so, wie es ist. Das ist unser Job. Wenn man die Glaubwürdigkeit verloren hat, durch auch eine Sache, die man persönlich zu verantworten hat, dann gibt es eben nur die eine Möglichkeit, dass man sich dann aus der ersten Reihe zurückzieht.
Mhm. Frau Adler, und dann habe ich noch weitere Fragen an die Runde. Das ist ein wirklich spannendes Thema.
Als dieses Foto gemacht wurde oder veröffentlicht wurde, in Umlauf kam, wäre das nicht doch noch ein Moment gewesen, sozusagen die Kuh vom Eis zu holen? Denn in diesem Moment hätte man genauso gut Jens Spahn nach vorne schicken können und sagen, du erklärst das jetzt. Du erklärst deine Seelennöte. Du sagst, dass das im Rückblick sicherlich nicht gut gelaufen ist. Aber die Not war so groß, der Wunsch war so groß, was auch immer. Aber dass vom Kanzler gratuliert wird und dann eine Woche lang gar nichts kommt und das dann so stehen bleibt und dann kommt der Rücktritt, das war eine verpasste Chance. Das war eine Woche lang Tatenlosigkeit, wo sich Spahn sehr wohl, sehr gut hätte erklären können. Ob das was genützt hätte, sei dahingestellt. Weiß man jetzt nicht, aber auf jeden Fall wäre das eine Möglichkeit gewesen. Dann wäre das nicht so ein Donnerwetter geworden.
Also ich bleib dabei, dass ich der Meinung bin, dass das nicht zu heilen war. Ich glaube auch, dass niemand in der CDU sich diese Frage leicht gemacht hat. Punkt. Mhm. So wie dann die ganze Personalentwicklung war, wissen Sie, ich finde, nur eins sollte man heute festhalten. Mhm. Am Ende sind Menschen in die Ämter gekommen, um die es ging, sowohl im Bundeskanzleramt wie im Verkehrsministerium, wie im Gesundheitsministerium, wie an der Spitze der Fraktion, wo man, glaube ich, auch sehr gut begründen können, dass sie ministeriabel sind und dass sie den Posten können,
reden wir gleich
wo
drüber.
Sie jetzt für eingesetzt werden.
Ja, reden wir gleich drüber. Schau gerade zu Robin Alexander. Der Umgang mit der Situation, Alexander, war das eigentlich das Thema? Ich habe mir immer die Frage gestellt, ich sehe das so wie Herr Laumann und ich mag das, wie differenziert Sie da draufschauen und nicht einfach so draufhauen. Das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Und Lebenssituationen verändern sich auch, ja. Und wenn der Wunsch plötzlich da ist, auch Eltern zu werden, dann finde ich, muss man das respektieren. Das ist auch eine sehr intime Entscheidung. Das hat uns als Öffentlichkeit letzten Endes nichts zu interessieren. Aber wenn der Eindruck entsteht, da ist ein Politiker, der sozusagen dafür abstimmt, dass das hierzulande nicht möglich ist, der auch mit entsprechenden Zitaten dann dazu dokumentiert ist und dann den Eindruck erweckt, aber ich, weil ich es kann, weil ich die Verbindungen habe, weil ich das Geld habe, stehe sozusagen über dem Gesetz. Dann also, ist das immer noch nicht illegal, aber es ist nicht mehr legitim.
Also ich glaube auch, dass das, wie Herr Laumann sagt, nicht zu heilen war. Weil diese empathische Öffentlichkeitsarbeit, die wurde ja versucht. Also wir sehen ja das Foto, das an die Öffentlichkeit gegeben wird, wo man sagt, ach, ist doch schön, da kann man sich mitfreuen. Und dann wurde ja auch noch ein Interview gemacht. Aber das bestimmte Dinge kann man nicht heilen. Und es ist einfach so, was da passiert ist, die Inanspruchnahme von Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Es gibt ein Gesetz. Und die Abgeordneten machen die Gesetze. Und dann kann man nicht als Abgeordneter sagen, ich fahre nach Amerika und tue das, was in Deutschland verboten ist.
Nee, schon klar, aber in Amerika ist es erlaubt. Verstehen Sie,
ja,
was ich meine?
So hat Spahn ja dann versucht in einem
Interview. Streng juristisch ist es ja auch so.
Nein. Es ist erlaubt, dann mit dem Kind hier hinzukommen. Aber trotzdem bleibt es ja, der Faktum, was passiert ist, ist in Deutschland verboten. Mhm. Und dem geht eine Debatte voraus, nämlich in der Ampelkoalition gab es den Versuch, das zu legalisieren.
Genau.
Der kam damals von der FDP. Und die FDP hat gesagt, lasst uns doch die altruistische Leihmutterschaft, also wenn eine nahe Verwandte das tut, wenn kein,
also wenn es nicht um Geld geht,
Geld, ne? im Spiel ist. So. Genau. Und dagegen hat sich nicht nur die Ampel letztlich entschieden, sondern in der CDU wurde in der Frauenunion, also in der CDU-Frauenorganisation, noch mal beraten, wie man dazu steht. Und ich persönlich finde, es ist richtig, dass da auch Frauen mitsprechen. Weil auch die Frau, die das Kind ausgetragen hat, ist ja ein Mensch, ein Akteur. Und diese Frauen in der CDU, also in der Partei von Spahn, haben Experten gehört, haben beraten und haben gesagt, was die Ampel da plant, das machen wir nicht. Nicht nur nicht in der kommerziellen Variante, sondern auch nicht in der altruistischen Variante. Und dann sind die auf den Parteitag gegangen und haben das von allen beschließen lassen. Und das war erst in diesem Frühjahr. So, und deshalb
Das war im Februar.
Ja.
So, und das ist meine Frage. War das nicht der Moment, an dem Jens Spahn doch etwas hätte heilen können? Du da nach vorne gehst und sagst, pass auf, ihr kennt meine Position aus der Vergangenheit dazu, aber ich habe meine Position verändert. Das ist, finde ich, völlig legitim,
eine
Position zu verändern. Ich frage nur.
Es gibt oft diese Vorstellung, dass man Politik durch geschickte Kommunikation heilen.
Nicht also, geschickte Kommunikation, da geht es schon um Überzeugungen.
Aber schauen Sie, diese führenden Christdemokratinnen, das sind ja die Leute, also die Vorsitzende ist da Nina Wagen, die jetzt im Kanzleramt ist, oder die neue Generalsekretärin, also das sind gestandene Frauen. Die haben sich das angeguckt, wie ist die Praxis der Leihmutterschaft, zum Beispiel in der Ukraine. Wie ist sie aber auch in Amerika? Was passiert mit den Rechten der Frauen? Steht konkret in diesen Verträgen, So, und diese Frauen haben dann entschieden, wir als Christdemokraten, und auch das spielt eine Rolle, christliches Menschenbild, finden, dass das verboten sein soll. Und dann kann man doch nicht sagen, wenn es dann einer von uns ist, ist es plötzlich okay. Das wäre auch auf dem Parteitag nicht, hätte das nicht
geklappt. Das ist nicht mein Punkt. Und wenn Sie gerade Ukraine sagen, muss man vielleicht einmal einfügen, weil es wirklich interessant wird, wenn man sich die Details anschaut. Die Ukraine war das Land in Europa, ne, für Leihmütterschaften, fragen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, okay. Und ich habe irgendwo im Hinterkopf sitzen die Geschichte von 30, 35 Babys, die in der Sekunde, als Putin im Februar 22 die Ukraine überfällt, plötzlich nicht mehr abgeholt werden.
Das ist dann nicht der Fall Spahn. Ne? Spahn
war
in Amerika.
Ich will nur sagen, welche Dimension das hat und welche Perspektiven das hat. Und dass man natürlich zum Ergebnis kommen kann, wir verbieten das. Es ist völlig legitim. Gerade selber in den USA, in den Südstaaten, in Alabama, zufälligerweise mit einer Frau gedreht, die das macht, die für Geld Kinder fremder Leute austrägt und die damit kein moralisches großes Problem hat. Aber wenn ich höre, das war eines der Argumente von Jens Spahn, der sagte, das war keine Mutter in finanziellen Nöten. Mir fällt es wahnsinnig schwer, das zu glauben. Die Frauen, die ich kennengelernt habe, die das tun es ausschließlich für Geld. Er hat das auch genauso vor unseren Kameras erklärt. Und die Zahl von Millionärinnen, die Leihbabys austragen, geht, glaube ich, eher gegen null. Also insofern, das ist kein wirklich valides Argument. Aber hätte er nicht trotzdem die Chance gehabt zu sagen, ich habe meine Position verändert. Ich enthalte mich bei der Abstimmung, weil in meinem Leben hat sich was verändert.
Ich kann mir das nicht vorstellen. Also wenn das Wort Christdemokratie irgendeine Bedeutung haben soll, dann
gehört... Es gibt doch andere Fälle in der Union, wo es so ist.
Gehört dazu... nicht alles ist handelbar. Und so ticken diese Leute nun einmal. Man kann es ja gerne anders sehen. Aber dann zu sagen, wir stehen nicht nur dazu, sondern wir haben auch die Gesetze dazu gemacht, die andere zwingen, aber für einen von uns gilt es alles nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Aber die Seelennot wäre ausgesprochen. Sein Sinneswandel, also er wäre selber als Person, als Politiker, finde ich, wäre glaubhafter geworden. Und wenn er da immer noch gegen die Partei steht, das ist ja so, in manchen Fragen steht man auch nicht mit der Partei, sondern dagegen. Und
aber nur um es auf die Spitze zu treiben, in dem Podcast-Interview mit Paul Ronsheim wird Spahn gefragt, wenn das jetzt wieder zur Abstimmung käme. Mhm. Und dann sagt er, da würde ich selbstverständlich mit meiner Fraktion wieder dagegen stimmen.
Ja, völlig
absurd. Genau das wäre natürlich passiert.
Ja, aber Entschuldigung.
Herr
Alexander, aber das ist doch das Thema, muss ich die Frage auch an Herrn Laumann mal weitergeben. Ist das nicht ein Kernproblem von Politik, dass man irgendwann auch mal einfach mal Überzeugungen haben muss? Und nicht einfach nur sozusagen so redet, wie es gerade erforderlich ist? Und ist das das, was die Glaubwürdigkeit von Politik so unglaublich zerstört und nochmal auf die Spitze getrieben von jemandem wie Friedrich Merz, der einen enormen Glaubwürdigkeitsverlust erlitten hat, der im Anschluss an die Affäre sagt, das war wichtig, dass Jens Spahn zurückgetreten ist, weil Glaubwürdigkeit ist unser höchstes Gut, sagt ein Kanzler, dem sehr viele Deutsche die Glaubwürdigkeit absprechen.
Ja gut, also ich glaube, das muss man schon ein bisschen jetzt auseinanderhalten. Ich glaube schon, dass man sich ja für eine Partei entscheidet, weil man bestimmte Grundüberzeugungen hat. Ich glaube, keiner von uns, der in einer Partei ist, hat eine Partei, wo er sagt, alles, was diese Partei macht, finde ich klasse. Man braucht in der Demokratie Parteien, um überhaupt Demokratie zu organisieren. Aber ich sag mal, dass man, wenn man Christdemokrat ist, und unsere Partei ist ja deswegen auch nach dem Krieg gegründet worden, weil man eine Partei nach dieser, ich sag mal, auch moralischen Katastrophe des Dritten Reiches, der Hunger ganz groß war, dass es eine bürgerliche Partei gibt, die sich großen Wertvorstellungen verpflichtet fühlt. Und das war nun mal eben die christliche Religion, die christliche Gesellschaftslehre, das christliche Menschenbild. Und da wir zurzeit ja in unserer Partei viele Veranstaltungen haben, weil unsere Partei dieses Jahr ja 80 Jahre alt wird in vielen Regionen unseres Landes. Wenn man so lange dabei ist wie ich, ist man dann so in den Regionen, wo man lebt, dann auch immer der Festredner. Dann beschäftigt man sich ja ein bisschen mit den Protokollen der Gründung. Und da ist mir das nochmal richtig bewusst geworden. Die Leute haben diese CDU gegründet. Im Frühjahr 45 und dann vor allen Dingen auch in der zweiten Jahreshälfte 45, weil sie nach dieser moralischen Katastrophe eine starke christliche Partei wollten und ganz bewusst nicht mehr das katholische Zentrum, weil sie eine Union der Christen wollten, die sowohl für evangelische wie für katholische Menschen wählbar ist. Und diese DNA, dass wir Christdemokraten sind, ist nach meiner Meinung langfristig für das Überleben der CDU ganz entscheidend.
Ich respektiere
also wenn wir eine reine katholische, eine reine konservative oder liberale Partei wären, ich glaube, dass das C uns wirklich attraktiv macht, wenigstens in breiten Teilen der Bevölkerung.
Aber was bedeutet das denn, wenn Sie den nächsten Fall von Leihmutterschaft, Sie haben ja auch Fälle von andere Fälle von Leihmutterschaft in Ihrer Partei, was bedeutet das denn dann?
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass ich glaube, dass eine Partei mit dieser Grundüberzeugung eine Leihmutterschaft gegen Bezahlung, kann ich mir nicht vorstellen, wie man das rechtfertigen soll. Das ist genauso wie die Frage, wo man immer so vor auch ein Dilemma steht. Die Frage des Schutzes des ungeborenen Lebens so ist ja eine ähnliche Frage. Und auch da, sage ich jetzt mal ganz offen, geht es an Menschen wie mir so, dass ich am Ende da auch nicht der letzte Richter sein will. Trotzdem habe ich eine klare Vorstellung, dass wir als Staat auch alles tun müssen, um ungeborenes Leben auch zu schützen, um es Frauen möglich zu machen, auch in schwierigen Situationen Ja zu einem Kind zu sagen.
Oder Herr Laumann, andere Fragen.
Aber am Ende will ich natürlich, bin ich froh, dass wir seit jetzt ganz vielen Jahren diesen Kompromiss haben mit der Straffreiheit, wie es heute ja die Rechtslage der Bundesrepublik Deutschland in dieser auch nicht einfachen Frage letzten Endes ist. Es ist deswegen keine einfache Frage.
Deswegen ist auch so wichtig, differenziert darüber zu reden.
Oder nimmt man Sterbehilfe? Da ist es freigegeben worden. Also das sind ganz wichtige Fragen, wo man sagt, hier kann man auch von einer Parteilinie abweichen. Das ist so sehr mit dem humanistischen Selbstbild ja auch verbunden, dass man das freigeben kann und nicht an so eine Parteidisziplin bindet.
Wir haben ja auch, solange ich jetzt parlamentarisch denken kann, das ist schon ein paar Jahre, wir sind 1990 schon als erstes Mal in den Deutschen Bundestag gekommen. Diese Abstimmungen sind immer als Gewissensentscheidungen tituliert worden. Und da hat es nie einen Fraktionszwang gegeben. Und deswegen hat es auch immer Gruppen von Christdemokraten gegeben, die in der Frage mal so und mal anders abgestimmt haben.
Aber die Frage ist ja nicht, wie sieht man das? Wie würde man abstimmen? Die Frage ist, hält man sich an die Gesetze? Das ist eine ganz andere Frage.
Wenn die Gesetze hat sich Jens Spahn doch formal gehalten.
Ja, aber man kann doch nicht sagen, ich stehe dafür als führender Gesetz. Abgeordnete sind Gesetzgeber.
Ich verstehe das schon, aber wir reden
in Deutschland, dass das illegalisiert wird für die Bürger, nehmt es aber selber anderswo in Anspruch.
Woanders, exakt. Hat ja, aber das ist aber der entscheidende Punkt.
Ich will nur sagen,
es ist doch ein Glaubwürdigkeitsthema, über das wir
Und es reden. Ist auch kein christlicher Sonderpunkt. Auch die Ampel hat ja dazu nicht gefunden, weil unter anderem die grünen Frauen gesagt haben, wir wollen nicht, dass Frauen Körper handelbar sind, auch nicht für Schwangerschaften. Also man muss nicht super konservativ sein oder so. Also es gäbe auch jetzt im Bundestag dafür keine Mehrheit.
So, und das setzt dann alles, lass uns einmal kurz darüber reden, weil es so spannend war, ein richtiges Personalkarussell in Gang. Und plötzlich wird jemand Gesundheitsminister, der ein Jahr zuvor noch erklärt hat, warum er als Bundesminister jetzt ausgerechnet Gesundheitsminister nicht in Frage kommt. Nämlich Carsten Lindemann.
Ja, da haben wir jetzt aber zwei Schritte übersprungen, weil Jens Spahn war schon mal Gesundheitsminister, aber nicht mehr aktuell.
Ich weiß, ich muss ein bisschen zusammenfassen. Okay, welche Schritte haben wir übersprungen?
Naja, also Jens Spahn ist Fraktionsvorsitzender und es trägt ihn in dieser Angelegenheit aus der Kurve. Mhm. Und der erste Impuls bei Merz ist gar nicht um Gottes Willen, sondern das ist eine Chance für Merz. Genau. Friedrich Merz und Jens Spahn waren nicht beste Freunde. Und Friedrich Merz hat an einigen Stellen in seiner Regierungsaufstellung kein glückliches Händchen gehabt. Und jetzt kann er das lösen. Unter anderem, indem er, was passiert, den Kanzleramtsminister zum Fraktionsvorsitzenden macht.
Ja.
Dann braucht er einen neuen Kanzleramtsminister und findet eine Kanzleramtsministerin, Frau Wacken,
die
unter anderem die Runde der Frauen geleitet hat, die gesagt hat, genau, so geht's nicht. Ja, aber auch Gesundheitsministerin war. Und deshalb entsteht jetzt die Vakanz im Gesundheitsministerium.
So, richtig. Ja. Ich wollte das nur ein bisschen komprimieren, weil Leute haben das ja mitgekriegt.
Ich kann auch eine
Grafik anfertigen. Ja. Das ist ja nichts Besonderes. Dass eine Personalentscheidung andere Personalentscheidungen in der Politik nach sich ziehen. Das ist ja nicht nur in der Politik so, das ist in Ministerien so, das ist in, ich glaube, auch in der freien Wirtschaft so, dass Personalentscheidungen oft dann ganze Ketten von Veränderungen nach sich ziehen. Also darin sehe ich jetzt nun wirklich überhaupt kein Problem, dass das so gemacht worden ist. Dass man dass der Kollege Frei war mir eigentlich von Anfang an klar, ich bin nicht im Deutschen Bundestag, bin nicht mehr so nah dran, aber dass er auf jeden Fall eine gute Besetzung für den Fraktionsvorsitz ist, wird wahrscheinlich niemand in Frage stellen auf seine ganze Art, wie er argumentiert, ich glaube, dass er auch ein Mensch ist, der sehr gut Leute zusammenhalten kann. Ich war ja im Landtag auch mal Fraktionsvorsitzender, das ist ja die wichtigste Eigenschaft eines Fraktionsvorsitzenden, dass man die Truppe zusammenhält. Mhm. Und da muss man halt mit vielen Leuten gut können und irgendwie auch ausgleichen können. Das ist nun mal so. Ich finde,
Bundesgesundheitsminister.
Dass wir jetzt im Kanzleramt dann auch eine Frau haben, hat ja auch einen weiteren Vorteil neben der Fachlichkeit, die ich da ja auch sehe. Sie hat das ja auch mit der Gesundheitsreform, finde ich, souverän durchgezogen. Muss man ja nur mal ganz klar sagen.
Also Nina Wacken gilt als eine der erfolgreicheren Ministerinnen in diesem Kabinett.
Ja, sie hat auf jeden Fall eine wesentliche Strukturreform der gesetzlichen Krankenkassen durchs Parlament gebracht und durch den Bundesrat gebracht. Ich habe ja viele Stunden mit ihr auch als Landesminister zusammengesessen.
Und das hat sie gut gemacht, sagen Sie, Herr Laumann.
Ich finde, sie hat das gut gemacht. Sie war in der Frage immer gut.
Ich habe jetzt eine Frage als Wähler.
Wir haben jetzt, ich wollte nur noch mal eins sagen. Es ist ja auch gut, dass jetzt durch die Besetzung Bundeskanzleramt auch auf der CDU-Seite im Koalitionsausschuss auch eine Frau ist. Das muss man ja auch ganz klar sehen. Das war ja kein schönes Bild, dass wir da nur mit Männern angerückt sind.
Kein schönes Bild? Geht es da nur um ein Bild? Oder?
Nein, also Sie wissen, wie ich das meine.
Ich weiß genau, wie Sie das meinen.
Es ist heute einfach so.
Ich neige zu wohlwollenden Interpretationen.
Es ist heute in der Politik auf jeden Fall ganz klar, dass eine Volkspartei wie die CDU, und nur für die will ich hier reden, sich natürlich auch bei wichtigen Positionen, bei wichtigen Gremien klugerweise so ausstellt, dass es eben nicht nur Frauen und nicht nur Männer sind, sondern dass es eben sowohl Frauen wie Männer
aber
sind.
Aber wie neu ist diese Erkenntnis?
Die ist überhaupt nicht neu. So. Es hat sich einfach damals ergeben, weil die Ämter eben so besetzt waren, wie sie besetzt waren. So, und dass Carsten Lindemann, auch wenn er mal ein Interview gegeben hat, dass er sich das mit dem Gesundheitsministerium nicht so gut vorstellen kann, dass er trotzdem ein Politiker ist, der ein Ministerium führen kann. Da gehen Sie mal von aus und da bin ich ganz beruhigt.
Ich auch. Aber trotzdem war es interessant, ne? Dass das dann plötzlich
Das ist ja immer also bei uns so. Ich meine, wenn du lange in der Politik bist, hast du wahrscheinlich sehr viele Interviews gegeben. Es wird heute leider nichts mehr vergessen, weil alles irgendwo ist.
Schade, Gott sei Dank, ja.
Ja, kann man sehen, wie man will. Ich habe auch noch Politik zu Zeiten gemacht, wo das ein bisschen anders war. Und dann holt ich das natürlich irgendwann wieder ein, weil es irgendwo steht und irgendwo natürlich dann im passenden Moment von irgendjemand sich
also dran erinnert. Also gibt es von Ihnen, Herr Laumann, ein ähnliches Interview?
Das weiß ich nicht.
Sie wissen Sie ganz genau, gibt es nicht.
Wahrscheinlich
nicht.
Sie
sind ja Gesundheitsminister, ein sehr erfolgreicher, dem Vernehmen nach. Hat Sie irgendjemand gefragt, ob Sie das machen könnten?
Nein, aber das weiß auch jeder, dass es bei mir sehr gute Gründe gibt, dass ich aus Nordrhein-Westfalen nicht weg will.
Sie hätten es nicht gemacht?
Nein, ich kann es aus Gründen, die ich hier nicht näher erläutern will, nicht machen. Das hat mit meiner privaten Situation zu tun.
Aber es hat Sie auch keiner gefragt?
Nein, aber ich glaube, dass Friedrich Merz und ich uns so gut kennen, dass er ja auch weiß, was bei mir ist.
Ist das nicht auffällig, Alexander, dass gerade die NRW-CDU sehr leise ist in dieser ganzen Angelegenheit und irgendwie auch nicht richtig berücksichtigt wurde?
Och, wir stellen Kanzler, wir stellen Gesundheitsminister. Also so schlecht ist er nun nicht, oder?
Trotzdem, dieses Schweigen fällt doch auf.
Das Interessante ist doch nicht, dass es dieses Lindemann-Video gibt, wo er sagt, ich wäre kein guter Gesundheitsminister. Das ist bemerkenswert genug.
Ja.
Aber das Video liegt vor und niemand hat es vergessen, außer der CDU. Weil man hätte doch erklären müssen, was hat sich verändert. Was hat sich verändert? Also vor einem Jahr hat er so gesagt, jetzt sagt er so, gibt es einen guten Grund. Und dass man darauf nicht vorbereitet war, das ist wirklich interessant.
Ich will meine Frage nicht nochmal wiederholen. Ja. Wann hat die CDU das Regieren verlernt? Also
naja, es ist ja noch mehr passiert. Dass, also man dachte, Friedrich Merz hat die Chance zur Neuaufstellung, ohne zu sagen, ich habe vorher bei der ersten Aufstellung Mist gemacht. Das ist ja eigentlich ein Geschenk. Sonst, wenn man Leute auswechselt als Regierungschef, gesteht man ja ein, dass man erstmal nicht so gut gegriffen hat. Jetzt kommt dieses Spahn-Ereignis. Er muss neu aufstellen aus einem Außengrund. Und dass dieser Aufstellungsprozess verstolpert wird, also dass man vor der Presse steht und sagt, also hier sind drei neue, ein Vierter kommt vielleicht morgen.
Verkehrsminister,
der kommt noch dazu. Überhaupt keine Not, das hat überhaupt keiner.
Lass uns aber eins nach dem anderen abarbeiten.
Also das sind die Dinge, und das kann man jetzt immer sagen, ja, das ist jetzt B-Note und das ist Kleinigkeit. Aber in der Massivität entsteht halt der Eindruck, dass die CDU es handwerklich nicht mehr kann. Und das ist für die CDU noch tödlicher als für die SPD oder die Grünen, weil die CDU immer den Anspruch hatte, wir sind die Regierungspartei.
Wir wissen, wie es geht.
Ja, zeigt
mal. Vor allem, die Kollegen aus der Redaktion haben das freundlicherweise mal hintereinander gepackt. Wir schauen uns das mal an. Im Zusammenschnitt wirkt das alles noch ein bisschen interessanter. Schauen Sie mal, Carsten Lehnemann bei der Arbeit.
Nur um einmal Minister zu sein, dass das irgendwo bei Wikipedia steht, das ist nicht mein Ding. Ich wäre auch nicht erfolgreich gewesen. Wenn Sie mich jetzt aufgestellt hätten, weiß ich nicht, als Gesundheitsminister wäre ich wahrscheinlich nicht erfolgreich gewesen. Die Leute hätten gesagt, warum wird der Gesundheitsminister, was hat er damit zu tun? Und deswegen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach das, was du kannst. Und mir geht's gut, ich fühle mich pudelwohl.
Ja, der Bundeskanzler hat mich gestern gebeten, das Amt des Bundesgesundheitsministers zu übernehmen. Ich bedanke mich bei ihm für das entgegengebrachte Vertrauen und ich bedanke mich auch bei Nina Wagen, die das richtig gut gemacht hat und ich möchte diesen Job erfolgreich möglichst fortführen. Mir ist bewusst, dass es eine große Aufgabe ist und deshalb gehe ich auch mit Demut diese Aufgabe an, aber auch mit großem Respekt. Ich freue mich auf die Aufgabe.
Glaubwürdigkeit in der Politik.
Naja,
also warum erklärt er an dem Punkt nicht, warum er es jetzt doch macht? Warum erklärt man nicht den Sinneswandel?
Ja, wenn Sie jetzt Herrn Lindemann fragen, ich kann nur sagen, ich glaube, dass dieses Video von vor einem Jahr, ich glaube, dass das in der Bevölkerung nicht sehr viele Leute interessiert. Ich glaube, dass die Leute, die sich mit Politik beschäftigen,
Herr Laumann,
Carsten Lindemann.
Das ist jetzt Autosuggestion, was Sie gerade machen.
Ja, das mag ja sein.
Ja.
Dass Sie sehr wohl wissen, dass das ein Politiker ist, der ein Ministerium führen kann. Er hat auch ja immer im Bereich der Sozialpolitik, auch früher als normaler Abgeordneter, im Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung gearbeitet. Mhm. Er kennt sich sehr gut mit den Sozialversicherungsprinzipien aus. Mhm. Ich glaube, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben werden zwischen den Landesgesundheitsministern und ihm. Mhm. Und dann werden wir mal gucken. Ich denke, wird er in einigen Wochen vorlegen müssen, was emotional im Übrigen ein sehr schwieriges Thema ist. Die Fragen, wie wir die Finanzierung der Pflegeversicherung lösen. Ich halte die sogar von der Emotionalität her, die mit dem Thema Pflege verbunden ist, noch viel schwieriger wie die Frage der Gesundheitsreform. Wir haben die ganze Rentendebatte, da hat jetzt ein Gesundheitsminister nichts mit zu tun, aber das über die, passiert ja auch noch.
Reden wir auch gleich noch.
Und ich glaube wirklich, das würde ich hier mal sagen, dass es am Ende ja darauf ankommt, was wird umgesetzt, wie laufen die Gesetze, können wir die Gesetze den Menschen erklären, finden wir für die Gesetze Akzeptanz. Und dann, glaube ich, wird sich auch die Frage, wie beliebt ist die CDU, wie viel Vertrauen hat die CDU, wird sich an diesen Fragen entscheiden. Davon bin ich fest überzeugt. Also ein gutes Regieren ist die einzigste Chance, Vertrauen zurückzugewinnen.
Ja. Als Wähler, Frau Adler, geht es mir so, ich sehe das, ich höre, wie Carsten Lindemann sagt, dass Nina Wagner eine super Gesundheitsministerin war. Und man fragt sich als Wähler, wenn die so toll war, warum macht sie denn nicht einfach weiter?
Und man sieht,
was soll dieses Personalkarussell, wenn da offensichtlich jemand fähig war in seinem Amt, und das kommt ja nicht immer vor, dann sollte er doch vielleicht diesen sehr schwierigen Job einfach weitermachen. Das ist die erste Frage, die sich mir stellt.
Und dann sieht man ihn das erklären und spürt förmlich das Muffensausen, das er hat. Er hat richtig Angst davor, jedenfalls interpretiere ich das so. Es kam bei mir so an. Und kein einziges Wort, wo knüpft er jetzt an? Ist der Job jetzt erledigt? Hat Frau Wagen den Job erfüllt und er ist sozusagen nur noch derjenige, der das verwaltet? Oder hat er vielleicht auch schon eine Idee, was jetzt eigentlich zu Ende gebracht werden muss? All das, auch was Herr Laumann sagte, die Pflegeversicherung, die wird ein riesen Thema, was im Osten mit den Renten ja ursächlich auch zu tun hat. Da hätte er nach vorne gucken können. Er kennt ja diese ganze Thematik. Mhm. Da kam überhaupt nichts. Stattdessen kam dann Angst.
Genau, es kam
Angst.
Dann hinterher. Vielleicht ist es auch einfach Respekt und auch ein bisschen Demut. Das ist ja auch gut, das zu haben. Er hat es dann hinterher so erklärt, auch mit einer guten Prise Humor, was ich wiederum gut finde. Schauen Sie mal.
Ich mache da jetzt gar keinen Hehl raus. Vor anderthalb Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich hier stehe. Ich meine, das ist ja auch öffentlich bekannt. Und klar, ich habe dann die Koalitionsverhandlungen geführt, habe das Thema mitführen dürfen, das Thema Gesundheit mit Frau Baas damals verhandelt. Und im Koalitionsausschuss war ich zuständig auch genau für diese Gesundheitsthemen und habe natürlich nochmal die besondere Relevanz kennengelernt. Ich finde, ein Minister muss eine Affinität zu dem Thema haben. Und die habe ich mir angeeignet. Ich traue mir das zu.
Herr Neumann. Ich glaube, das ist echt ein Problem dieser Regierung. Und ich weiß, Herr Alexander hat gesagt, man darf politische Kommunikation auch nicht überbewerten. Aber trotzdem, die Idee sollte eigentlich immer sein, dass man sich vorher, bevor man was macht, sich ein Narrativ überlegt. Welche Botschaft wollen wir setzen? Was ist die Logik hinter dieser Kabinettsumbildung? Und dann versucht man, das zu kommunizieren. Das ist hier nicht passiert. Auch bei dem Sommerinterview des Kanzlers frage ich mich auch, hat der sich vorher überlegt, gibt es bestimmte Botschaften, die ich setzen möchte? Nein, er setzt sich rein und lässt sich im Prinzip von der Situation steuern. Und diese Idee, dass man sich vorher eine Botschaft überlegt und Kommunikation wirklich bewusst macht, das scheint häufig so nicht zu passieren. Ist nicht die Lösung für alle Probleme der Regierung, aber wäre vielleicht ganz hilfreich.
Ähnlich auch bei der Frage, wer wird jetzt demnächst Verkehrsminister? Wie haben Sie auf diesen Vorgang geschaut? Das war ja ein ganz bemerkenswerter Vorgang.
Erst hat man kein Glück und dann kommt noch Pech dazu.
Pech dazu, ja.
Also, das muss man auch anerkennen. Aber also nur um mal zu sehen, da sind jetzt so viele Leute sauer, auch in der Union. Also der Verkehrsminister, das ist der da links im Bild ist.
Mhm. So der ehemalige. Ne?
Dem wird gesagt, du bist es nicht mehr. Mhm. Morgen stelle ich einen Nachfolger vor und er schreibt so eine SMS an die Arbeitsgruppe, also die Abgeordneten, die für sein Ministerium zuständig sind. War schön mit euch, ihr habt mich immer gut supportet, so ungefähr. Und dann ist kein Nachfolger da. Und diese SMS sickert raus. Das ist wirklich unglücklich. Und das ist so unglücklich, dass die Landtagsabgeordneten von Rheinland-Pfalz, die eine Klausurtagung verabredet hatten in Berlin, wo sie einen Termin beim Kanzler haben, einen Brief schreiben an den Kanzler, dass sie ihn nicht mehr treffen wollen. Das zeigt ja, wie sauer die sind, wie tief diese
Verletzung. Kann man das Gesicht von Herrn Laumann in Großaufnahme sehen?
Ja, ja, und also und das ist natürlich ein Level an Verletzung. Jetzt kann man auch sagen, Politik ist nichts für Mimosen und alle dürfen sich mal zusammenreißen. Aber da ist schon was eingerissen.
Ja, also, aber ehrlich gesagt, die Bevölkerung versteht überhaupt nicht, was das Problem mit diesem Verkehrsminister war. Bis dahin hat überhaupt niemand verstanden, was er verkehrt gemacht hat. Also das war ja vielleicht intern bekannt, aber das ist nicht kommuniziert worden, muss auch hinterher nicht mehr. Aber es muss doch irgendeinen Grund, es muss Grund genannt werden, warum er als Minister mit weg soll.
Also das Interessante ist doch, es gibt doch dieses Sondervermögen für Infrastruktur.
Genau. Aber das ist doch erklärbar.
500 Milliarden. So, jetzt denkt doch der normale Bürger, 500 Milliarden? Jetzt muss doch gebaut werden, bis die Schwarte kracht.
Und er hat die Bahn zu verantworten.
Und Autobahn und Bahn. So. Ja. Aber was ist, dass ganz viele Posten, gerade Autobahn, gerade Bahn, aus dem normalen Haushalt verschoben worden sind in das Sondervermögen. Es wird also nichts Neues gebaut, sondern nur aus einem anderen Topf finanziert. Und der Verkehrsminister hat gesagt, ich hätte gerne noch mehr Milliarden. Und der Finanzminister von der SPD hat gesagt, nee, du hast doch das große Sondervermögen. Und der SPD-Finanzminister hat nicht den Kürzeren gezogen. Nur das Problem kriegt der nächste Verkehrsminister auch. Weil das ist strukturell angelegt.
Muss man trotzdem sagen, auch ein Kanzler hat es nicht in der Hand, wenn ihm jemand morgens um 4 eine SMS schickt und sagt, ich habe es mir überlegt, ich will es jetzt doch nicht machen. Nachdem er ihm vorher zugesagt hat. Ich meine, sorry, also an der Stelle habe ich dieses Verständnis für Friedrich Merz.
Man hat kein Glück, dann kommt noch Pech dazu. Ja. Aber andererseits, wenn man jetzt mal überlegt, Merkel war 16 Jahre Kanzlerin. Wie viel Minister hat Merkel entlassen?
Norbert Röttgen?
Ja. Ein.
Genau. Schawan?
Nein.
Norbert Röttgen ist der Einzige.
Nur, alle anderen haben um ihre Entlassung gebeten. Und das ist keine semantische Veränderung, sondern dann hat man ein Gespräch mit der Kanzlerin und die Kanzlerin sagt, die Dinge haben sich verändert, das sieht schlimm aus, aber ich sehe deine Arbeit und ich verspreche dir, wir finden eine Anschlussverwendung und so weiter und so fort. So. Und so hält man auch einen gewissen, wie soll ich sagen, Frieden in solchen großen Organisationen. Und dass nach einem Jahr an der Regierung solche Verletzungen entstanden sind, dass da Abgeordnete, Landtagsabgeordnete schreiben, wir wollen den Kanzler. Und dann natürlich, ich meine, diese Koalition hat eine Mehrheit von 12 Stimmen. Und die schwierigen Abstimmungen kommen noch. Mhm. Also, dass das schlecht gelaufen ist, das kann man nicht wegdiskutieren.
Herr Laumann, wie schauen Sie da drauf? Und ganz grundsätzlich auf die Stimmung in der Union.
Ja gut, also die Stimmung in der Union, man muss jetzt vielleicht ein bisschen unterscheiden, wie sieht es in der Fraktion aus und wie sieht es in der Basis aus. Ist doch vollkommen klar, dass Umfrageergebnisse, wie wir die zurzeit haben, Menschen, die sich für die CDU einsetzen, als Kommunalpolitiker und vieles andere, da irritiert sind, ist doch verständlich.
Haben Sie Verständnis dafür?
Also natürlich sind Umfragen von 21-22% CDU schlimm. Wenn man sich vorstellt, dass das ein Wahlergebnis mal sein könnte, nur rein theoretisch, da wird dann ja Angst und Bange auch für unser Land. Wahr ist, Norbert Lammert hat das letztens mal so ausgedrückt, Parteien müssen wissen, dass sie nicht unter Denkmalschutz stehen. Das heißt, dass wir ja immer wieder in jeder Generation, in jeder Zeit auch klarstellen müssen, warum es gut ist, dass es uns gibt, wenn ich das einfach mal so einfach ausdrücken darf, um eben auch das Vertrauen von Wählern zu haben. Du hast ja auch, wenn du einen Wahlkampf führst, du hast ja immer zwei Sorten Argumentationslinien im Wahlkampf. Du hast auf der einen Seite Menschen, die kann man mit Argumenten überzeugen. Aber meine Meinung ist, es gibt ja auch ganz viele Leute, die haben einfach eine gewisse DNA, wenn ich das mal so sagen darf, für eine gewisse politische Partei und gehen mit der durch dick und dünn. Diese Menschen sind im Übrigen für alle Parteien weniger geworden. Ich habe in meiner Jugend Münsterland, ich sag mal so, die Generation meiner Eltern, da gab es ja ganz viele Leute, die haben ihr Leben lang nach dem Zweiten Weltkrieg keine andere Partei gewählt wie die CDU, bis ins hohe Alter. Und haben auch, wären auch nie auf die Idee gekommen, weil man vielleicht mit irgendeiner Steuerfrage oder Rentenfrage nicht einverstanden ist, eine andere Partei zu wählen. Das ist heute anders. Wir wissen ja sehr genau, wie wichtig heute Personen sind. Programme spielen vielleicht auch etwas weniger eine Rolle, aber die beiden Wähler gibt es ja. Die einen kannst du überzeugen, die anderen hast du eben aufgrund dieser Grundidee. Und dass diese Menschen natürlich und vor allen Dingen auch, die sich in der Partei engagieren, unser Rückgrat als CDU sind ja die vielen, vielen zigtausende Kommunalpolitiker in den Ortsräten, in den Stadträten, in den Kreistagen. Das ist ja in Wahrheit, glaube ich, das große Kapital einer Volkspartei und nicht die überschaubare Anzahl von Menschen, die das große Glück haben, im Deutschen Bundestag zu sein. Und natürlich ist da eine Verunsicherung. Aber wenn man jetzt,
Robin Alexander sagt, der enorme Unmut über Merz in der CDU nimmt bisher nicht gekannte Formen an.
Ich glaube nicht, dass es jetzt, sagen wir mal, an der Parteibasis, zumindest wie ich es empfinde, da einen großen Unmut über Merz gibt. Es gibt sicher die Frage, dass man sich wünschen würde, dass das mit der Kommunikation besser wird. Wir müssen einfach den Laden zusammenhalten. Aber ich bin ja nun auch so sehr lange im Präsidium der CDU. Unser Job ist natürlich jetzt dafür sorgen, und das ist das Einzige, was nach meiner Meinung hilft, dass wir das, was jetzt auf der Agenda steht, das sind keine einfachen Gesetze, die gemacht werden müssen bis Weihnachten und gemacht werden sollen bis Weihnachten, dass wir diese Gesetze so machen, dass ein doch größerer Teil der deutschen Bevölkerung sagt, man kann ja sagen, was man will, aber wie sie das gemacht haben, es ist alles in allen in Ordnung. Und wir dürfen nicht Politik machen und sagen, Hauptsache wir finden es schön und es ist egal, wie die Leute es empfinden. Am Ende kommt es darauf an, dass die Leute sagen, alles in allen ist es in Ordnung. Und wir können damit umgehen. Und deswegen muss man natürlich auch, glaube ich, auf öffentliche Diskussionen reagieren, indem man um Vertrauen für die Überzeugung, die man hat,
bittet. Aber welche Überzeugungen haben Sie denn in der Union zum Beispiel bei der Rente mit 63? Die Frage stellt man sich doch als Wähler. Schaut man von außen drauf und sagt, was ist denn jetzt?
Was jetzt die Rente mit 63 angeht?
Hier haben ganze Heerscharen von Unionspolitikern gesessen und immer mit dem Finger auf die SPD gezeigt und gesagt, wir müssen das machen. Ja. Die Rente mit 63 muss endlich weg. Das war ein Wahlgeschenk der SPD und so weiter und so weiter. Das muss jetzt weg. Und jetzt ist die SPD so weit. Und dann kommen ihre eigenen Leute, ihr Ostministerpräsident, und sagen, die Rente mit 63 muss bleiben. Gut. Da sind Sie alle drei im Bild.
Ja, da können Sie haben ja auch vielleicht immer die eingeladen, die das so sehen. Es gibt auch vielleicht CDU-Leute, die es anders gesehen hätten, zu damaligen Zeit.
Entschuldigung, es sind drei CDU-Ministerpräsidenten.
Es sind auch alle Ministerpräsidenten im Osten, die das gesagt haben, nicht nur die drei der CDU.
Ja, okay, wir reden aber heute über die CDU.
Ich will jetzt auch mal gar nicht jemand, der tief verankert ist im Westen, da jetzt in den Schiedsrichter über die Ostmentalität sprechen. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich mir das Ergebnis der Rentenkommission anschaue, dann ist aus meiner Sicht, wie ich die Welt verstehe, auch als jemand, der aus der Arbeitnehmerschaft kommt, in diesem Papier Punkte drin, damit hatte ich nie gerechnet, dass die kommen. Zum Beispiel die verpflichtende Betriebsrente paritätisch finanziert als Aufbau, als Kapitalstock. Also jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, wer hätte denn vor einem halben Jahr geglaubt, dass die CDU eine Rentenreform machen will, wo sie eine verpflichtende, von Arbeitgebern mitfinanzierte Kapitaldeckung empfiehlt? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kann in jeder Veranstaltung mit Arbeitnehmern das gut verkaufen. Der zweite Punkt ist, die Rentenkommission hat gesagt, die Rentenerhöhungen sollen sich auch in Zukunft an die Lohnentwicklung orientieren. Und dieses ganze Thema, was vielleicht auch der ein oder andere vorher in der CDU mal überlegt hat und auch in Talkshows gesagt hat, wir machen das nur noch den Inflationsausgleich, ist vom Tisch. Es bleibt bei einer lohnbezogenen Rente nach dem, was jetzt die Kommission vorgestellt hat. So, und jetzt gibt es den Teil, dürfen Leute, die 45 Jahre lang einbezahlt haben, 2 Jahre eher in Rente gehen, wie diejenigen, die es nicht getan haben. Das ist ja in Wahrheit die Wirkung der Rente, die da mit 63 nach 45 Beschäftigungsjahren öffentlich bekannt ist. Und ich würde dafür sehr werben, auch im Übrigen auf die vielleicht die Situation in den Ostländern, aber auch durchaus Menschen bei uns. Die Rentenkommission hat auch angelegt in ihrem Konzept, ihr müsst auch etwas einfallen lassen für diejenigen, die besondere Jobs haben, wie ihr das macht, wenn das einfach nicht bis zum Alter von 67 oder 67,5 Jahren geht. Und das muss man jetzt in der Gesetzgebung, glaube ich, so umschreiben, dass die Leute, die davon betroffen sind, zum Beispiel eine Frau als Krankenschwester oder ein Mann als Krankenpfleger, der nun wirklich 30, 35 Jahre in Wechselschicht gearbeitet hat, das ist eine andere Nummer, als wenn ich mein Leben lang eine Tagschicht gemacht habe.
Das wussten Sie doch alles vorher.
Ja, aber man kann doch, glaube ich, würde ich sehr empfehlen, dass wir so mit der Bevölkerung darüber reden. Guckt euch mal an, vor allen Dingen auch mit der Arbeitnehmerschaft. Was ist für euch Gutes drin? Aber um das zu finanzieren, müssen wir bei der Rente mit 63 oder also diese Rente nach 45 Jahren, ja, zwei Jahre in Rente gehen, müssen wir begrenzen auf Menschen, wo wir es besonders gut begründen können. Punkt. Mhm. Und ich glaube, dann kann man auch eine Bevölkerung mitnehmen. Ich habe in Nordrhein-Westfalen eine große Krankenhausplanung gekriegt, indem man Leute mitnimmt auf diese Entwicklung.
Das verstehe ich ja.
Und deswegen aber es geht glaube ich, deswegen
man kann auch nur Leute kommen. Mitnehmen, Herr Laumann, wenn man glaubwürdig ist.
Ja, aber deswegen bin
ich heute auch gekommen. Wenn die Leute glauben, sagen, was man sagt.
Ja, aber deswegen bin ich heute auch gekommen, weil ich einfach mal sagen will, wir werden diese Reformen hinkriegen und wir werden sie machen. Aber wir müssen natürlich eine Kommunikation haben, wo wir Leute, die Angst haben, schaffe ich das so lange, dass wir die mitnehmen auf diesem Weg.
Wie verheerend ist das an Sie beide, die Frage? Vielleicht erst Sabine Adler. Du sagst erst ganz eindeutig, wir stellen uns hinter dieses Rentenkonzept. Im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt beispielsweise so geschehen. Und dann drehst du dich plötzlich um 180 Grad und es klingt so, als wärst du ganz anderer Meinung.
Und die Regierung stellt dieses Paket vor, dieses Rentenpaket, und sagt, das ist hier wirklich der große Wurf. Das wollen wir auch so verabschieden.
Und zwar wie
wir
alle das jetzt hier
in allen Punkten. Und dann kommt als allererste Manuela Schwesig um die Ecke, SPD. Und weder der Finanzminister noch die Sozialministerin kann irgendetwas dazu sagen. Schweigen eigentlich bis heute. Man hat sich bis heute nicht positioniert. Weil es wirklich aus den eigenen Reihen nun das denkbar ungünstigste war, dass ausgerechnet von da die Kritik kommt, dann passiert erstmal gar nichts. Also man wartet auf die Reaktion der Parteifreunde, die kommt nicht. Und dann kommt aber, Sven Schulze um die Ecke aus Sachsen-Anhalt mit den beiden anderen Kollegen. Und dann passiert etwas. Dann machen die Ostministerpräsidenten plus Präsidentin etwas sehr Merkwürdiges, was sie eigentlich nie machen wollen. Sie ziehen den Graben. Sie sagen, hier im Osten ist das anders. Und zum Teil haben sie recht. Wir haben über die Pflege, Sie haben es gerade, Herr Laumann, kurz angesprochen, von der Ostrente, in der Tat, kann man zum Beispiel keinen Pflegeplatz sowieso nicht bezahlen. Überhaupt nicht. Kann man auch von der Westrente nicht. Genau. Also es wird schwer, aber die Westrente, wir wissen es, hat noch eine Betriebsrente, hat noch andere Formen der Alterssicherung.
Etwa die halben Leute.
Aber mehr als im Osten. Aber was ich erstaunlich fand, war dieses, man wollte weg von diesem ewigen, die Ossis, die Ostländer, und zieht jetzt den Graben selbst und macht es der Regierung. Ich meine, das sind alles Regierungsparteien, die da gerade miteinander zu verhandeln haben. Jetzt macht der Osten es sozusagen dem Bund sehr, sehr schwer, um zu retten, was noch zu retten ist, nämlich die AfD vor einer Alleinregierung abzuhalten.
Robin Alexander, was ist da im Hintergrund passiert?
Also ich glaube, ich teile politisch die Position von Frau Schwesig nicht. Aber man muss ihr zugutehalten, dass sie immer schon vertreten hat.
Genau.
Frau Schwesig hat seit Anfang des Jahres intern und später auch öffentlich gesagt, dass sie das für falsch hält. Das kippt jetzt aber erst, weil sich die drei CDU-Ministerpräsidenten bewegen und damit die Mehrheit im Bundesrat kippt. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil die Ansage von Friedrich Merz war, diese Rentenreform ist ein Gesamtkunstwerk. Da darf nichts verändert werden. Und das hat die SPD in Person ihrer Arbeitsministerin Bärbel Baas total viel politisches Kapital gekostet, da mitzugehen. Und dass man dann sagt, okay, wir brauchen aber noch ein Thema für den Ostwahlkampf, das ist schwierig. Und ich glaube, wenn diese Rentenreform nicht kommt, dann haben wir wirklich die Frage, ob diese Kanzlerschaft weitergeht. Weil Friedrich Merz hat ja nicht gesagt, ich mache alles irgendwie so weiter, sondern er hat gesagt, ich mache Reformen. Deutschland braucht Reformen. Das ist sein Text.
Ich will, ja.
So, und deshalb ist es so schwierig und deshalb ist das auch bemerkenswert. Weil ich meine, wir haben gerade darüber gesprochen, die Regierung geht in die Sommerpause mit diesem Rentenkonzept. Und da kann man natürlich mehrere Positionen zu haben, aber sie haben sich geeinigt. Dann kommt erstes mit Spahn und der Regierungsbildung. Mhm. Und dann kommen drei Ostministerpräsidenten und machen die Renten. Und das sind alles
Unionseigentore. Da hat keine SPD, keine AfD, niemand hat da aufs Tor geschossen, außer die eigenen Leute. Und das ist schon in der Massierung, wird das ein Problem für mich.
Ja, und erlaub mal, ich habe jetzt eine letzte Frage noch dazu. Das geht ja ganz offensichtlich gegen deren eigene Überzeugung. Gegen deren eigene Überzeugung. Sie haben vorhin zu Recht bemerkt, dass das Netz und die Archive, schade Gott sei Dank, nichts vergessen. Darf ich Ihnen mal vortragen, wie diese drei noch vor ganz kurzer Zeit über die Rente mit 63 gesprochen haben? Kennen Sie diese Position? Also im Juni noch hat Sven Schulze, der Mann, der jetzt in Sachsen-Anhalt Ministerpräsident bleiben will, gesagt, die Vorschläge der Rentenkommission sind besser als erwartet. Und sagt, auch die speziellen Bedürfnisse Ostdeutschlands finden Berücksichtigung im Juni. Ich unterstütze diese Vorschläge und hoffe auf eine schnelle Umsetzung. Und dann kommt noch was hinterher, was fast schon unterwürfig in Richtung Bundesregierung klingt. Alles, was wir Länder dazu beitragen können, werden wir sehr schnell umsetzen. Sagt derselbe Mann, der jetzt plötzlich gegen die Rentenabschaffung von 63 ist. Mario Vogt, Ministerpräsident in Thüringen, sagt bei den Kollegen vom Stern, der Reformvorschlag der Rentenkommission ist eine sehr gute Entscheidungsgrundlage. Jetzt gibt es endlich die Chance auf eine große Reform, zumal der Beschluss in der Kommission einstimmig erfolgt. So, Kretschmer, Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, den wir da rechts im Bild sehen, fordert seit Jahren eine Abschaffung der Rente mit 63, sagt, alle Anreize zur Frühverrentung müssen jetzt abgeschafft werden. Es passt nicht zusammen, dass es in Deutschland immer noch Regelungen zur Rente mit 63 bzw. 65 gibt, wir aber gleichzeitig wegen Personalmangels Fachkräfte aus dem Ausland holen müssen und so weiter und so weiter. Wir müssen mehr leisten, wir müssen länger arbeiten. Und noch im November 25 sagt er, dass die derzeitige Rentenpolitik das Problem vergrößert. Die CSU hat die höhere Mütterrente durchgesetzt und ein Ende der Rente mit 63 war leider mit der SPD nicht möglich. Dieselben Leute kommen jetzt und sagen, wir fordern weiterhin Rente mit 63. Wie finden Sie in dem Zusammenhang den Satz, wir müssen wirklich aufpassen, nicht Populisten auf den Leim zu gehen?
Ja gut, also wie soll ich jetzt diesen Satz widersprechen? Ich kann nur noch mal...
Aber was macht das denn mit Glaubwürdigkeit von Politik, wenn man noch vor wenigen Monaten so redet und jetzt plötzlich merkt, okay, das funktioniert nicht richtig und dann wechselt man komplett seine Position?
Also wenn es so sein sollte, dass in dem Wahlkampf in den neuen Ländern dieses wirklich ein Thema bei der Bevölkerung ist, was ich nicht beurteilen kann, dann finde ich es auch legitim, dass man so ein Thema aufgreift. Ich kann nur sagen, wenn man eine Reform wie diese will, jetzt unabhängig von der Frage der drei CDU-Ministerpräsidenten, dann ist mir völlig klar, dass man eine Antwort geben muss auf die Leute, die besonders herausfordernde Berufe haben. Wie sollen die das schaffen? Und wir haben ja immer diese Debatte mit den Dachdeckern gehabt. Da hatte man ja manchmal den Eindruck, ganz Deutschland besteht aus Dachdeckern.
Das ist aber nicht das Thema,
so. Ja, ich weiß,
es war von vornherein auch berücksichtigt. Das stand auch
in
diesem Bericht der Rentenkommission.
Ja, und das muss man jetzt, finde ich,
nicht das Thema. Härtefallregelung und so weiter.
Das muss man als Gesetzgeber ausformulieren, weil eine Sache möchte ich auch nicht, dass diese Leute nur dann aus den Berufen rauskommen, wenn sie schwer beeinträchtigt sind. Ich könnte schon noch jeden Menschen zwischen Verrentung und bevor man vielleicht auch dann gebrechlicher wird, auch ein paar gute Jahre, das wünscht sich wahrscheinlich jeder Mensch und das sollten auch diese Menschen haben, die solche Berufe haben. Deswegen ist mir diese individuelle Gesundheitsprüfung, da bin ich noch nicht mit mir im Reinen. Man muss gucken, ob uns was Besseres einfällt. Aber eins möchte
Herr Laumann,
ich auch mal
wir können
sagen.
Das abkürzen, ne?
Eine Rhetorik.
Sie sagen das so, Herr Laumann, und das ist immer sozusagen der Sound, der da kommt. Aber wenn Sie Leuten wie Martin Werding, der auch schon häufiger hier in der Sendung saß, sich sehr viel mit Sozialpolitik beschäftigt, kennen Sie, kommt aus Ihrem Bundesland, der sagt, die Rente mit 63 wird überdurchschnittlich. Und fast zu 100%. Nur von, nicht abmoderieren, nur von Leuten in Anspruch genommen, die keine gesundheitlichen Probleme haben, die überdurchschnittlich gut verdienen und die diese Rente so in der Form gar nicht brauchen. Ja. Das ist das Ding.
Ja gut, da sind wir uns ja einig.
Und wenn wir nichts tun, dann werden die Beitragssätze bald bei 50% sein, nämlich 2040 schon.
Das ist das ganze Ding. Deswegen werden wir ja auch was tun, deswegen wird diese Rentenreform kommen. Sie werden, was jetzt Kaiser-Josef Laumann angeht, wahrscheinlich von mir auch Zitate oder Reden finden können, wo ich sehr massiv vertreten habe, das habe ich wirklich getan, dass ich will, dass Leute eine bestimmte Anzahl von Versicherungsjahren brauchen, um überhaupt in Rente zu gehen. Also das alte Motto von mir ist immer, wer ganz früh anfängt, darf auch vielleicht etwas eher aufhören. Das ist, glaube ich, zu einfach. da habe ich auch jetzt in den letzten Wochen in meinem Kopf die Dinge etwas verändert. Das habe ich aber deswegen getan, weil ich einfach diese beiden Punkte sehe, die ich eben schon mal genannt habe. Eine verpflichtende Betriebsrente, kapitalgedeckt, paritätisch finanziert. Leute, das ist aus Sicht der Arbeitnehmerschaft ein Fund. Das muss man mal ganz klar sagen. Und die ganze Debatte weckt nur Inflationsausgleich, sondern weiterhin ist die Rente an der Lohnentwicklung unseres Landes gekoppelt. Und da muss man, finde ich, auf der anderen Seite, ich weiß ja auch, dass das Geld kostet. Es wird ja auch die Beiträge erst einmal, auch die Arbeitgeberbeiträge ja nicht absenken, sondern erhöhen. Da muss ich doch auf der anderen Seite, wenn ich vernünftig ticke, sagen, was können wir da zumuten, um dann auch vielleicht 7, 8, 9 Milliarden zu heben, um das auf der anderen Seite zu bekommen, was mittelfristig, glaube ich, viel wichtiger ist.
Okay. Um das nochmal ein bisschen von der Perspektive aufzumachen. Die Frage ist doch, wie macht man Reformen, die sein müssen, weil sonst ist ja das Geld weg in dem System. Das System funktioniert nicht mehr. Ist ja kein Spaß von Friedrich Merz. Es gibt ja objektive Gründe. Und wie schafft man gleichzeitig Landtagswahlen zu überstehen, wo der Gegner nicht die SPD oder die CDU ist, sondern der Gegner ist die AfD? Die sagt, eure Rente wird in die Ukraine überwiesen, was kompletter Quatsch ist. Und da gab es Anfang des Jahres ein Treffen im Kanzleramt. Merz, Klingbeil, Schwesig und Sven Schulze. Und die haben gesagt, so stellen wir uns die Reform vor. Was heißt das für eure Landtagswahlkämpfe? Wie können wir das übereinkriegen? Und dem Vernehmen nach hat damals Frau Schwesig schon gesagt, Vorsicht, Vorsicht, langsam, langsam. Und Herr Schulze hat gesagt, nee. Die Situation in Deutschland ist so schwierig, dass wir Reformen brauchen. Das wissen die Leute. Macht die Reform. Und da hat er seine Position eindeutig verändert.
Glaubwürdigkeit. Peter Neumann ist bei uns. Wir sind sozusagen gedanklich schon im Osten, Herr Neumann. Drohnenfund am Flughafen Leipzig-Halle. Was weiß man mittlerweile? Ich habe Sie vorhin zitiert. Sie sagten, die Spur führt immer eindeutiger Richtung Russland. Und was weiß man eigentlich über das, was da wirklich passiert ist? Also was ist das für eine Drohne? Was für ein Sprengstoff? Wie wurde die gelenkt? Was weiß man über den Busfahrer, der sie entschärft hat, gefunden hat? Entschärft hat er sie nicht, gefunden hat er sie. Großes Glück dabei gehabt. Also was ist sozusagen der Stand der Ermittlungen im Moment?
Also wir wissen, dass das so eine relativ kleine Drohne war, so ein Quadcopter nennt man das im Englischen. Das kann man sich wahrscheinlich im Versandhandel bestellen. Also keine große Drohne wie die, die jetzt da in der Ukraine oder in Russland unterwegs sind. Und da haben 800 Gramm Semtex dran gehängt. Das ist ein Plastiksprengstoff aus tschechischer Produktion, der sehr kraftvoll ist, der auch nicht erkannt werden kann vom Metalldetektor und der nicht so in jedermanns Hand ist. Und das hat damals die Ermittler schon auf die Spur gebracht, wenn man so sagen möchte, möglicherweise kommt das aus staatlicher Hand. Und was am Anfang sozusagen der Verdacht war, war, dass man gesagt hat, okay, wir haben hier eine Drohne gehabt mit Semtex. Wir hatten ein Ziel, das waren ganz offensichtlich diese ukrainischen Transportmaschinen. Die wickeln ja viel auch der militärischen Unterstützung für die Ukraine ab. Leipzig ist da ein wichtiges Drehkreuz. Wir haben eine Routine Russlands, wo wir wissen, seit 2022 finden in Deutschland ganz viele dieser sogenannten gefährlichen Drohnenüberflüge statt. 2025.000 Drohnenüberflüge laut BKA, jetzt offensichtlich einer mit Sprengstoff. Und wir haben auch einen strategischen Kontext, nämlich die Tatsache, dass Russland ja selbst von der Ukraine sehr stark mit Drohnen angegriffen wird und Putin mehrfach auch angekündigt hat, dass das auch Konsequenzen haben werde für das in Anführungszeichen Hinterland der Ukraine, womit er die NATO-Staaten meinte. All das war an dem Abend oder an dem Tag schon klar, wo das passiert ist. Seitdem die Ermittlungen und seitdem eine ganz wichtige neue Tatsache, die das sozusagen nochmal unterstützt. Das ist die Tatsache, dass an der Drohne DNA-Spuren gefunden wurden. Und diese DNA-Spuren hat man sofort abgeglichen mit europäischen Datenbanken. Die haben sofort einen Treffer ergeben. Und dieser Treffer war eine Person aus Litauen. Und diese Person war vor 2 Jahren, also im Juli 2024, war diese Person involviert oder mutmaßlich involviert mit einem Komplott, mit dem Paketbomben über DHL-Flugzeuge nach Europa geflogen werden sollten. Das war ein Plot, der mittlerweile sehr, sehr gut untersucht ist, unter anderem von der Europäischen Justizbehörde, und wo definitiv die Spuren nach Moskau führen, wo also die Ermittler überzeugt davon sind, dass das angeleitet wurde vom russischen Militärgeheimdienst.
Was hätte da passieren können? Dieses Szenario einmal kurz mal durchgehen.
Ja.
Sowohl im DHL-Flugzeug, das ja nur deswegen, glaube ich, nicht in der Luft explodiert ist, weil es verspätet,
also vor 2 Jahren
das. Ja, vor 2 Jahren verspätet, genau, abgehoben ist.
Genau.
So, und jetzt dieser Plastiksprengstoff, nicht besonders viel, aber offenbar sehr kraftvoll, wenn der, genau, direkt dort auf diesem Flügel detoniert. Und
genau, das ist
ja der Treibstoff des Flugzeugs.
Genau, das ist halt wichtig zu verstehen. Bei einem Flugzeug ist der Treibstoff im Flügel drin. Und da wurde ja offensichtlich auch diese Drohne hinmanövriert. Mhm. Wenn die da tatsächlich explodiert wäre, zur Explosion gebracht worden wäre, dann wäre dieses ganze Flugzeug in die Luft gesprengt worden. Es hätte wahrscheinlich einen riesigen Feuerball gegeben. Mhm. Wir wissen natürlich nicht, ob zu diesem Zeitpunkt auch Menschen dort unterwegs waren. Also auch Menschen hätten zu Schade kommen können.
Also wenn du so skrupellos bist, dass du in Kauf nimmst, dass wie vor 2 Jahren ein Flugzeug in der Luft explodiert oder dass am Leipziger Flughafen plötzlich alles in Rauch und Flammen aufgeht.
Also das wäre eine riesige Eskalation, ja, gewesen. Und ich habe mich vor 2 Jahren schon gefragt, warum man das offensichtlich so leichtfertig in Kauf nimmt. Welche, sag ich mal, Strategie da dahinter steckt. Denn auch vor 2 Jahren, das hat damals nicht so viel Schlagzeilen bei uns gemacht, aber auch vor 2 Jahren, wenn das nicht durch Zufall nicht geklappt hätte, hätte es eine riesige Explosion gegeben. Ein Flugzeug wäre wahrscheinlich abgestürzt über Häusern, über Menschen, und Menschen wären gestorben.
So geschehen 2014 in der Ostukraine so, mit, genau, MH17 voller niederländischer Fluggäste. Also wer ist so skrupellos? Es ist erwiesen, wer so skrupellos ist. Es war Russland. Es
hat, in dem Fall,
in diesem Fall war es Russland. Weil man muss sich da ja auch die Frage stellen, wer nimmt solche Folgen in Kauf? An MH17 sieht man, es gibt ein Land, es gibt einen Staat, der das tut. Wer hat das größte Motiv? Wer hat das größte Motiv, die großen Frachtflugzeuge, die von Leipzig nach Kiew oder woanders hin in die Ukraine fliegen, voller Militärgerät, das eingesetzt wird für die Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg? Mhm. Wer ist da involviert? Ist das der iranische Geheimdienst? Vielleicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass Russland was damit zu tun hat. Und wer hat Deutschland als ausgewiesenen Gegner und Feind erklärt, das ist Russland, weil Deutschland der größte Unterstützer für die Ukraine ist.
Das ist der Grund, ja? Warum wir da so in den Fokus ins Visier geraten?
Ich finde, das ist am plausibelsten, weil tatsächlich ja Putin das erklärt hat. Also der Westen ist, Sie sagten es, waren seine Worte, waren aber auch die Worte von Dmitri Medvedev, das Hinterland. Jetzt hat Sergei Lavrov noch mal anders formuliert, hat gesagt, also jeder, der hier die Kriegstreiber, die hier mit unterstützen, die werden wir ausschalten, bestrafen. Also wirklich ganz, ganz klare Drohungen, noch mal ausgesprochen. Davon abgesehen, an die Atomdrohungen haben wir uns ja beinahe schon gewöhnt, die im Abstand von ein paar Wochen kommen. Also man stößt solche Drohungen aus, man hat einen erklärtermaßen hybriden Krieg, wir sind mittendrin in diesem hybriden Krieg, und wir sehen das Szenario von der Ukraine, was wir einfach schon vergessen haben.
Und ich glaube, weil viele Leute, und ich sehe das ja auch in den sozialen Medien, viele Leute glauben das einfach nicht und sagen, ja, ihr habt ja keine richtigen Beweise, wo sind denn die Belege? Und ich glaube, mit dieser Verknüpfung der DNA, wo also eine Spur auf der Drohne in Leipzig führt zu einem Netzwerk, wo wir wissen mittlerweile, das wurde vom russischen Militärgeheimdienst angeführt. Das ist, also
vom,
das
vom
ist
GRU,
für mich...
Ja? Vom GRU.
Vom GRU. Mhm. Und wir wissen das, und das kann auch jeder im Internet nachschauen, da gibt es mittlerweile wirklich ausführliche Protokolle von Eurojust, das ist die europäische Justizbehörde, die haben vor 2 Jahren angefangen, das wirklich aufzurollen, dieses ganze Netzwerk zu rekonstruieren. Und momentan sowohl in Litauen als auch in Polen laufen Prozesse, wo auch in der Beweisaufnahme ganz viel rausgekommen ist, Chatverläufe, wo ziemlich klar wird, wer da dahinter steht. Und dieser Link zu diesem Netzwerk von der Drohne in Leipzig zu diesem Netzwerk von vor 2 Jahren in Litauen, das ist für mich also besser als Beleg geht es, glaube ich.
Mhm. Die Kollegen vom Telegraph, glaube ich, waren es, die dieser Tag oder heute mit einer sehr interessanten Recherche gekommen sind, die sozusagen dokumentiert, wie sehr Russland offensichtlich an der Grenze zu entlang Finnland und so weiter, ja, entlang der Westgrenze, wenn man so will, aufrüstet, Infrastruktur baut, bereitstellt. Mhm. Was passiert da, Frau Adler?
Also es ist eine Aufrüstung. Es werden Drohneneinheiten genau an diese Punkte gestellt, also immer wieder nah, also in die Westgrenze Russlands, das heißt an die Ostgrenze der NATO. Es sind Drohnen, die also in NATO-Gebiet reichen, von ihrer Reichweite her. Und die eben nicht zum Beispiel von den bisherigen Standorten kommen, sondern sie sind sozusagen noch mal weiter in den Westen verrückt worden. Und auch das ist natürlich ein Alarmzeichen beziehungsweise ein Ausrufezeichen zu sagen, wir sind hier, wir haben euch im Blick und wir nehmen euch auch ins Visier. Und ihr, das sind die NATO-Länder.
Also können Sie mal dieses Satellitenbild mal für uns erklären? Das ist sehr interessant.
Also das sind solche Drohnenabschussrampen, die da aufgebaut worden sind. Und die sind eben häufig auch in der Nähe von diesen Drohnenfabriken. Was ganz interessant und wichtig ist, ist, dass da Ukraine, Russland ja so eine Art Wettlauf oder Wettrüsten passiert. Die Ukrainer haben dieses Jahr unglaublich viel Erfolg gehabt mit ihrem Drohnenkrieg gegen Russland. Die Russen haben jetzt auch neue Versionen und neue Modelle von Drohnen entwickelt, die besser sind als die Drohnen, die sie vorher gehabt haben. Das waren ja häufig diese Shahed-Drohnen aus dem Iran, die sie dann angefangen haben, selbst zu fertigen. Jetzt haben sie sie weiterentwickelt. Das sind Drohnen, die zum Teil eben nicht mehr mit Propeller betrieben werden, sondern wie man hier sieht, die strahlgetrieben sind. Also wo ein Turbojet dahinter steckt, aus chinesischer Produktion übrigens, und die viel, viel schneller fliegen und die von der Luftabwehr schlechter erkannt werden können, auch vom Radar schlechter erkannt werden.
Wie groß muss ich mir sowas vorstellen?
Also so eine Drohne ist 3,5 Meter lang ungefähr.
Und hat eine Durchschlagskraft?
Wie also muss man sich das vorstellen? Also so eine älteres Modell fliegt mit ungefähr 200 Stundenkilometer. Sowas kann mit 450, 500 Stundenkilometer. Und da können Sie bis zu 90 Kilogramm Sprengstoff dranhängen.
Wow.
Also damit können Sie eine riesige Explosion verursachen. Und davon haben die Russen jetzt, so berichtet der Telegraph, aber auch verschiedene Institute bestätigen das, haben die Russen jetzt 4.000 oder 5.000 von denen hergestellt. Und das wird große Probleme in der Ukraine bereiten. Aber wie Frau Adler sagt, die Reichweite geht bis nach Mitteleuropa.
Das ist für uns alle die Frage, wie darauf reagieren?
Also ich finde, das hat Frau Adler schon gesagt, ich glaube, wir müssen uns bei diesem Thema hybrider Krieg viel, viel systematischer aufstellen. Wir reden jetzt über Drohnenabwehr, weil gerade was mit einer Drohne passiert ist. Aber hybrider Krieg ist ja viel mehr als nur Drohnenkriegsführung. Wenn wir jetzt wieder eine Paketbombe haben, ist die Diskussion wieder ganz anders.
Exakt.
Wir müssen eine Strategie haben. Wir müssen verschiedene Dinge zusammendenken. Wir müssen verhindern. Wir müssen kritische Infrastruktur in diesem Land besser schützen. Wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen Abläufe schaffen. Wir müssen entscheiden, wer ist für was zuständig. Wir müssen das auch üben. Wir müssen verfolgen. BKA, Nachrichtendienste, die müssen diese ganzen Finanzströme, Netzwerke aufdecken. Wir müssen uns überlegen, wie vergelten wir. Also 4V, so habe ich das mal genannt.
Was meinen Sie mit vergelten wir?
Vergelten bedeutet, dass man Abschreckung wiederherstellt. Also dass
das,
wenn jetzt zum Beispiel Russland eine Drohne am Leipziger Flughafen fast zur Explosion bringt, dann muss es darauf natürlich eine Antwort Deutschlands geben.
Welche könnte kann man das sein? Was könnte das für eine Antwort sein?
Das kann eine Antwort sein symbolischer Art. Man kann sagen, wir schließen das russische Haus oder wir weisen den Botschafter aus. Das kann aber auch etwas Substanzielleres sein. Wir können sagen, wir machen jetzt verdeckte Operationen gegen Cybernetzwerke in Russland. Wir gehen aggressiver gegen die Schattenflotte vor. Wir machen Sanktionen. Also es gibt, und da sage ich, auch da müssen wir strategischer sein. Wir müssen im Prinzip zu jedem Zeitpunkt alle Optionen haben und uns überlegen, welche Option ist zu welchem Zeitpunkt richtig. Denn gar nicht zu reagieren, ist etwas, was Schwäche signalisiert. Mhm. Zu stark zu reagieren, also in eine Auseinandersetzung mit Russland einzusteigen direkt, das ist wahrscheinlich zu viel. Also es muss genau richtig balanciert sein. Und da müssen wir, glaube ich, viel strategischer werden.
Da gebe ich Herrn Neumann auch total recht. Also sich nicht in der Eskalation in einen Konflikt mit Russland zu begeben, das ist sicherlich das, was man überhaupt gar nicht in Kauf nehmen sollte. Aber andererseits auch nicht aus dem Blick zu verlieren, worum geht es Russland eigentlich? Russland geht es um die Unterstützung der Ukraine. Sie wollen Deutschland in die Knie zwingen. Sie wollen diese Verunsicherung. Dazu dienen die Landtagswahlen, weil da natürlich politische Entscheidungen gefällt werden, weil da Politiker an die Macht kommen könnten, die eben einknickt in der Unterstützung der Ukraine. Und wenn wir das aus dem Blick verlieren...
Gehen Sie davon aus, dass die auch von Russland Unterstützung erfahren?
Davon muss man ja ausgehen. Also man weiß zumindest, dass es doch sehr enge Drähte gibt und dass es ja auch aus dem Kreml geschriebene Konzepte gibt, wie die AfD sich verhalten soll in Bezug auf Russland. Diese Konzepte sind ja bekannt. Mhm. Aber dieses aus dem Blick zu verlieren, das wäre der größte Fehler. Denn wenn wir die Ukraine nicht weiter unterstützen, dann stehen nicht nur die Drohnenabschussrampen an der Grenze, dann kommt noch was ganz anderes auf uns zu.
Muss ich trotzdem noch zum Schluss einmal fragen, weil ich glaube, dass das viele Leute bewegt. Herr Neumann hat doch gerade skizziert, was das für ein schwieriger Balanceakt werden könnte. Also auf der einen Seite irgendwie abschrecken, denen klar machen, wir lassen uns nicht alles gefallen. Auf der anderen Seite nicht zu weit zu gehen, weil wir sonst plötzlich mittendrin sind in so einer direkten Auseinandersetzung. Wenn Sie diese Bilder sehen, Frau Adler, die uns gerade aus Russland erreichen, Bilder vom Angriff auf dieses riesige Logistikunternehmen Wildberries, ja, das ist sozusagen das russische Amazon, wenn man so will. Gerade auch aktuelle Bilder, wenn man sieht, wie es da brennt, wie sehr dieser Krieg plötzlich auch im Alltag der Russen ankommt. Egal, was die Kreml-Propaganda erzählt, kann den Leuten nicht mehr weismachen, dieser Krieg hat mit euch nichts zu tun. Das heißt, da gerät auch jemand unter Druck. Der muss dann irgendwann mal rechtfertigen, was er da eigentlich tut. Wie gefährlich ist das?
Das steht wirklich in einem ganz, ganz direkten Zusammenhang. Ich glaube, diese verschärften Reaktionen gegen Deutschland, gegen den Westen, gegen gegen das Baltikum, Polen, immer wieder diese Attacken. Es sind ja letzten Endes immer Angriffe auch. Mhm. Auch dieses Schleusen von Flüchtlingen über Belarus durch Tunnel jetzt nach Polen, Litauen und Lettland. Das sind ja alles Destabilisierungsversuche. Und die stehen tatsächlich in einem Zusammenhang mit der sehr zugespitzten Situation in Russland. Wir erleben es jetzt, dass es eben tagelang, mitunter wochenlang in Tuapse am Schwarzen Meer, 14 Tage lang, haben da Ölraffinerien gebrannt.
Wahnsinn.
Die Leute haben den Ölregen auf die Köpfe gekriegt, und Putin verhält sich nicht dazu, die Behörden verhalten sich nicht dazu. Und spätestens, seitdem die Zapfsäulen sozusagen kein Benzin mehr geben und man nicht mehr online bestellen kann, hat es eben auch wirklich jeder Russe bemerkt, aha, hier ist etwas im Gang. Und was im Übrigen nichts, überhaupt nichts bewirkt hat in der Bevölkerung, diese vielen sind schätzungsweise mindestens 300.000 gefallene russische Soldaten. Und warum das so ist, liegt daran, dass diese Soldaten alles Freiwillige und Söldner sind. Das sind Leute, die, und das ist natürlich von Putin gewollt. Putin möchte nicht aus der Bevölkerung die Soldaten holen.
Nicht aus Moskau und nicht aus Petersburg.
Und aus den Großstädten nicht. Er holt sie. Das sind alles Freiwillige, zum Teil aus den Gefängnissen. Zum großen Teil sind es Freiwillige, die mit enormen Summen allein für eine Unterschrift über einen solchen Vertrag, so einen Einsatzvertrag, gibt es umgerechnet 20.000 Euro. Dann gibt es natürlich den monatlichen Sold, der sich auch in wirklich riesigen Gehältern niederschlägt. Diese Soldaten, diese freiwilligen Söldner werden reich darüber. Wenn sie fallen, kriegen die Familien eine Entschädigung. Das alles schürt Unfrieden auch in der russischen Bevölkerung, weil man da sieht, das sind Leute, die Krieg führen. Mhm. Die können auch tot nach Hause kommen. Aber da ist die Familie inzwischen reich geworden. Und wir, die unsere Söhne da nicht reingeschickt haben, weil wir sie nicht verkaufen quasi gegen einen Sold. Wir sind diejenigen, die vielleicht dann als Nächste in diesen Krieg müssen.
Und denen gesagt
das heißt, die Angst vor der nächsten Mobilisierung ist auch sehr groß.
Und denen gesagt wird, im Zweifel erhöhen wir euch die Steuern. Und eine allerletzte Frage noch. Stimmt es, dass afrikanische Frauen zum Teil
das ist richtig.
Russland geholt werden, um Drohnen zu bauen.
Ja, das ist richtig. Also es gibt eine große Drohnenfabrik in Tatarstan, Abaluga heißt die. Und da sind nachweislich Frauen aus afrikanischen Ländern und aus lateinamerikanischen Ländern, die unter dem Versprechen, dass sie zum Studium nach Russland geschickt werden oder kommen dürfen, in diesen Drohnenfabriken eingesetzt werden und da eben Drohnen herstellen. Das sind Drohnenfabriken, die 10.000 von Drohnen herstellen. Eine riesige, unvorstellbare Menge, die immer weiter erhöht wird, weil diese Kapazität immer weiter vergrößert wird. Also auch für die russische Wirtschaft geht unglaublich viel an Arbeitskraft in die Rüstungsindustrie.
Was zeigt, dass Peter Neumann so recht hat, wenn Sie sagen, wir brauchen ein Konzept, wir brauchen eine echte Strategie und können das nicht einfach so laufen lassen. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.